Ja, guten Morgen miteinander. Kann mir jemand sagen, weiß jemand, was das ist? Ja, könnte sein. Olaf, vielleicht weißt du, was es ist. Könnte mir vorstellen, dass du schon mal damit zu tun hattest? Oder Karl-Heinz? Dass es
keine Kelle ist.
Das ist schon eine Kelle, ja. Das ist eine Archäologenkelle. Ja, die Archäologen nehmen das, deswegen hat sie auch hier so eine scharfe Spitze, um in der Erde zu kratzen. Und ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Archäologen und einem, sag ich mal, Antiquitätensammler. Der Antiquitätensammler, ich denke, der hat so eine Vorstellung, was er so etwa haben möchte, ja, und dann geht er auf den Flohmarkt oder so und dann guckt er und dann sagt er, ach, das ist so meine Vorstellung. Das nehme ich mit. Und der Archäologe, der hat so einen Acker. Und dann fängt er an zu graben. Und dann kommen so ein paar Steine. Und dann fängt er an zu kratzen. Und da weiß man am Anfang noch nicht so richtig, was hervorkommt. Habe ich mich so ein bisschen gefühlt bei der Vorbereitung. Es gibt ja Predigtexte, die sucht man sich raus. Und dann hat man vielleicht so eine Vorstellung, was man immer schon mal sagen wollte, und dann der Text, der passt dazu, den nehme ich. Oder man bekommt einen Predigtext zugewiesen, und so sind wir in dieser Predigtreihe über den ersten Timotheusbrief, und dann kann man natürlich sagen, nee, mache ich nicht, aber wenn man es zusagt, dann muss man graben und kratzen, und man weiß noch nicht so ganz am Anfang, was dann rauskommt. Wir haben heute einen Text aus 1. Timotheus 5, von Vers 3 bis 16. Das möchte ich mal lesen. 1. Timotheus 5, Vers 3 bis 16. Hat bei mir die Überschrift Anweisungen im Hinblick auf die Witwen. Und dann ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis oder den ersten Glauben, die erste Treue verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch, müßig in Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn schon haben sich einige abgewandt, dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Die erste Herausforderung, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, und die habe ich auch dort gestellt, als mir der Text vorgeschlagen wurde, sagt, wie kann ich denn über ein Wort reden, was gar nicht so in meiner Lebenswirklichkeit steht? Kann ich denn dem anderen irgendjemand was erzählen, der viel mehr weiß drüber, der das viel intensiver lebt? Ich glaube, einige von uns hätten viel mehr zum Thema zu sagen, als ich, der ich hier vorne stehe. Mir ist dann noch eingefallen, also wir haben mal meine Großtante, ja, die lebt auch allein, und da waren verschiedene andere, die sich noch um sie kümmerten, und da waren wir jede Woche dort. Ja, dort haben wir das ein bisschen intensiver erlebt, ohne dass wir über diesen Abschnitt nachgedacht hätten. Also seid bitte gütig zu mir, ich will jetzt kein Belehren über Dinge, die ihr vielleicht selber besser versteht und auslebt. Ja, ihr Witwen, die ihr eure Männer verloren habt, es ist ein großer Verlust. Und kann ich diese Not überhaupt nachempfinden, wenn mir das nicht passiert ist? Wenn ich nicht vielleicht 50 Jahre mit meinem Partner zusammengelebt habe und dann hat Gott ihn gerufen und ich stehe allein da so plötzlich und all diese Erinnerungen, die ich geteilt habe, ja, es habe keinen mehr, mit dem ich das teilen kann. Ich glaube, dass ja, das kann nur jemand nachempfinden, der es auch erlebt hat. Sonst steckt man da nie drin. Ne? Das sind jemand anderes Schuhe. Und zur Einsamkeit kann sich auch noch wirtschaftliche Not hinzugesellen. Das liegt jetzt für uns nicht so sehr auf der Hand. Aber wenn sich keine Familie, keine Gemeinde, keine Freunde oder kein Sozialsystem irgendwie um jemand kümmert, so, dann ist es schon bedrängnisvoll, ne? Ist schon nicht schön. Und ich glaube, das kann große Not sein. Und nun habe ich aber eine gute Nachricht. Die Witwen und die Waisen liegen Gott ganz besonders am Herzen. Wenn du alleine bist, darfst du wissen, Witwen und Waisen liegen Gott ganz besonders am Herzen. Gott hat euch ganz toll lieb. Und ja, das sagt uns die Bibel. Zum Beispiel im Psalm 68, Vers 6 und 7. Dort können wir das nachlesen, wie das ist mit Gott und den Waisen und den Witwen. Da steht ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen. Also richten nicht im Sinn von verurteilen, sondern Recht verschaffen. Ja, man müsste vielleicht sagen, ein Anwalt, also einer, der Recht verschafft. Der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Widerspenstische jedoch bleiben in der Dürre. Gott hat euch ganz doll lieb. Und das sieht man dann auch in den Regelungen, was die Schrift uns gibt. In 2. Mose schon, keine Waise und Witwe dürft ihr bedrücken. Oder im 5. Mose finden wir über das Laubhüttenfest, das große Freudenfest. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch davon gehört, so ein bisschen von dem Laubhüttenfest. Du sollst dich an deinem Fest freuen, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin und der Levit und der Fremde und der Waise und die Witwe. Sie sollten mit sich freuen, eingeladen werden, mit hineingenommen werden in diese frohe Festgemeinschaft, nicht alleine stehen. Und im 5. Mose 24, Vers 19 folgende lesen wir auch, wie es damals zur Zeit Israels mit der Versorgung der Witwen gestellt war. Also ich erlebe es in meiner Firma, da sind die Chefs und Geschäftsleitung immer bemüht, den letzten Cent noch irgendwie zu erlösen und rauszubringen. Und das macht großen Aufwand und Mühe, dann zu gucken, wo man noch irgendwie ein bisschen was besser oder mehr rausdrücken könnte. Aber hier war es gewesen, wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und hast eine Gabe vergessen, dann geh nicht zurück, sondern lass sie stehen für die Witwe. Und wenn du die Oliven abschlägst und dann sollst du nicht hinterher noch suchen, ob da noch welche oben hängen, sondern die, die bedürftig sind, für die ist es hängen geblieben. Und im Weinberg die Lese genauso. Dreimal steht das dort. Und so sehen wir Gottes Methode. Die Gotteskinder sind beauftragt, die Liebe Gottes umzusetzen. Ich darf mich von Gott geliebt wissen, wenn ich einsam, wenn ich Witwe bin. Ja, aber wir, die anderen, sind beauftragt, diese Liebe Gottes zu zeigen und real zu machen. Und auch das finden wir in der Schrift, im Jakobus 1,27. Wer Gott, dem Vater, wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in ihrer Not. Wer Gott, dem Vater, wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in ihrer Not. Das ist der Weg Gottes, wie er seine Liebe zeigen möchte. Und ja, warum? Wofür soll das gut sein? Auch das finden wir, das Ziel ist, dass die Leute miteinander davon berichten, davon erzählen, wie gut Gott ist. Ja, sie sollen erzählen, wie gut Gott ist. Und ich sag mal, der Hilfe empfangen hat, der kann dem anderen erzählen, Gott ist so gut, er hat mir geholfen in meiner Not. Und hat mir, ich habe gebeten und ich habe gefleht und er hat mir geholfen, er hat mich gerettet. Und auch andere Leute werden das sehen und sie können berichten, dass Gott Gutes tut durch seine Kinder, durch die Leute, die zu ihm gehören. Matthäus 5, Vers 16 möchte ich zitieren an dieser Stelle. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Im ersten Timotheusbrief schreibt ja Paulus, der Apostel, Evangelist, an einen jungen Leiter, an den Timotheus. Wie kann der junge Timotheus seine Verantwortung in dieser Gemeinde Ephesus, die ja nicht ganz klein war, wahrnehmen? Und Timotheus hatte ja, er war meines Erachtens eingesetzt von den Ältesten dort in der Leitungsfunktion durch die Auflegung der Hände. Ja, haben sie gesagt, Timotheus, du sollst das machen. Du hast unseren Auftrag als Leiter. Und so hatte er Verantwortung, dass der Wille Gottes in dieser Gemeinde umgesetzt wurde. Und das war seine Aufgabe. Ja. Und und wir lesen, also insgesamt, wenn wir so den Brief lesen, ich hatte den Eindruck, Paulus weist den Timotheus so oft ganz klar, gibt da klare Anweisungen, so klares Handeln. Habe mich gefragt, ob der Timotheus vielleicht manchmal ein bisschen zögerlich gewesen ist, aus Liebe zu den Leuten. So manches hat durchgehen lassen und Paulus sagt, nee, dann brauchst du dich nicht zurückzuhalten, obwohl du so jung bist, mach los. Und der Wille Gottes soll Maßstab sein. Ja, ich habe mir zu diesem Text vier Punkte aufgeschrieben. Erstens, Paulus beauftragt die Gemeinde, den Witwen zu helfen, aber in Grenzen. Und zweitens, Gott beauftragt die Familie. Gott beauftragt die Familien, also erst die Gemeinde in Grenzen. Dann kommt der Auftrag an die Familien. Und dann geht es darum, um Verantwortung statt Versorgungsdenken. Und zum Schluss, ja, der Vers, da sind sich die Ausleger nicht ganz so einig über diesen Vers 16. Ich verstehe es, dass auch die Freundinnen und die Freunde beauftragt sind, zu helfen, dem Nächsten, dem Freund. Übrigens, wir haben gestern den Holger getroffen und mir sind ganz herzliche Grüße aufgetragen worden. Ich möchte das mal ausrichten, Maja. Er hat von dir gesprochen dort in der Zeit, die wir miteinander hatten. Er beauftragt Freundinnen, Freunde, den Nächsten, einander zu helfen. Ja, Gott beauftragt die Gemeinde in Grenzen. Ehret die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, also sollen die die Aufgabe wahrnehmen. Ehre bedeutet nicht bloß Hochachtung, ja. Also Ehre heißt vielleicht, dass ich jemand grüße oder dass ich ihn nicht schlecht über ihn rede oder so, ne? Oder vielleicht die Tür aufhalte, wenn er kommt, weiß nicht. Aber das ist viel mehr. Es bedeutet auch Unterhalt gewähren. Wir finden diesen Gedanken in Matthäus 15, Vers 4 folgende. Sagt Jesus, denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Und wer den Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater und zur Mutter spricht, Eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest. Der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Es geht hier eindeutig um materielle Dinge, die dort mit Ehre, mit diesem gleichen Wort Ehre, was wir hier haben, beschrieben haben. Ja, also Ehre, die Achtung vor den Menschen, Hochachtung und die wirtschaftliche Unterstützung oder praktische Hilfe. Und wir sehen, die Unterstützung der Gemeinde ist als nachrangig beschrieben. Ja, wenn keiner zuständig ist, wenn sich keiner zuständig fühlt, die Familie weg ist und niemand hat, dann möchte Gott, es liegt ihm am Herzen, dass die Witwe trotzdem versorgt ist, dass sie trotzdem nicht allein ist. Und dort ist es dem Timotheus aufgetragen. Aber die Mittel der Gemeinde in Ephesus reichten offensichtlich nicht, alle Witwen zu unterstützen, die es da gab. Und dann gab es ja in Jerusalem schon Ärger und dann musste das organisiert werden. Und in Ephesus sollte vielleicht so eine Situation nicht erst eintreten. Und ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn dann so der Gedanke entstanden wäre, das ist die Witwe, die geben wir mal zum Witwendienst ab. So, ja, und so hat es zwei Seiten, dass die Unterstützung der Gemeinde als nachrangig beschrieben ist. Punkt 2, Gott beauftragt die Familien. Vor der Gemeinde darf die Familie helfen, habe ich aufgeschrieben. Warum? Vers 4, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfängnis den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Dies ist angenehm vor Gott. Das ist die Begründung. In der Familie, manchmal gelingt es gut, manchmal ist es auch eine echte Herausforderung. Ich stehe ja nicht bloß mit den Witwen, ne? Also, aber es ist angenehm vor Gott, den Eltern Empfängnis zu vergelten. Ja, sicherlich nicht bloß materiell. Und wir lesen es oft in der Bibel. Ich möchte zitieren den Epheser 6, Vers 2, wo Paulus schreibt, ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ja, wir lesen das so in der Schrift und es ist eine Aufforderung an uns, uns daran zu erinnern und zu leben. Wenn wir an die Verse 5, 6 kommen, dann glaube ich, wir finden dort zwei Arten, mit Verlusten umzugehen. Wenn ich einen Schmerz erleide, wenn ich verletzt bin, wenn so bin völlig fertig, ne, weil ich die Witwe ihren Mann verloren habe. Oder ich denke, man kann das auch weiter übertragen. Dann gibt es zwei Wege. Oder ich habe noch einen dritten gefunden, der nicht beschrieben ist, damit umzugehen. Der erste steht hier im Vers 5. Die aber wirklich Witwe ist und vereinsamt, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Das ist also, dass der Schmerz, dass der Verlust mich näher zu Gott bringt. Ich erwarte, dass Gott mir hilft. Und das ist ja, was das Leben eines Christen ausmacht, meine ich nicht so sehr, dass er weiß, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist, sondern dass er Gott vertraut, dass Jesu Blut die Sünde wegnimmt und dass er damit rechnet, dass Gott in der Not hilft. Und da ist natürlich die Möglichkeit größer, wenn ich nicht so viel habe, ne, dann kann ich, bleibt noch nichts als Gott, dass ich Gott vertrauen kann, wenn ich nichts habe. Und das ist die Chance, wenn ich einen Verlust erleide, glaube ich, dass ich näher zu Gott finde. Und diese Witwe, das ist ein Segen für die Gemeinde, glaube ich, denn sie ist dort ein Vorbild, wie sie Gott vertraut. Und sie wird Gott rühmen, wenn er geholfen hat. Und ja, sie hat Gott vertraut und er hat geholfen. Wie geht es mir? Wem vertraue ich, wenn ich viel mehr habe als vielleicht die Witwe? Und sie betet auch für andere, denke ich mal, und den Dienst in der Gemeinde. Und so ist die Witwe ein Segen. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass die Witwe anklagt. Vielleicht die Leute, die ihr nicht helfen. Oder irgendwas der Vergangenheit, wo ihr Unrecht geschehen ist, und dass sie vielleicht schlecht redet über manche Geschwister oder so. Das wäre keine gute Lösung. Ja, und dann, glaube ich, hat der Schmerz auch kein Ende. Dann kann man sich so reinkriechen in den Schmerz. Und es wird immer schlimmer, wenn man immer so diese Dinge hervorholt. Trauer und Schmerz ohne Ende. Ist ja schon Trauer da. Aber wenn ich vor dem Verlust vielleicht auch schon eine gute Verbindung zu meinem Herrn habe, dann fällt der Verlust vielleicht etwas leichter. Dann fällt die Umstellung leichter, wenn ich vielleicht eines Tages bloß ihn noch habe und sonst nicht mehr viel. Ja, und die dritte Möglichkeit, die ist hier noch beschrieben im Vers 6, die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Die Möglichkeit, der Weg ist, dass ich Schmerz ersticke. Ersticke mit Vergnügen und Zerstreuung. Hat vielleicht nicht jeder die Möglichkeit, aber ich denke, die Möglichkeit ist da. Und aber die Bibel schreibt, die in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. So ein Mensch lebt biologisch und er erlebt vielleicht auch viel und stürzt sich von dem einen in das andere und da und dort und ja, alles, was da noch sein will. Aber er ist tot. Was bedeutet tot? Ich denke, es bedeutet, dass keine Frucht kommt. Ja, und wir sollen ja Frucht bringen für unseren Herrn. Tod bedeutet, dass ich meinem Zweck, dem Ziel, was Gott in mich gesetzt hat, wozu ich da bin in seiner Schöpfung, dass ich das nicht erfülle, nicht erreiche, dann bin ich tot. Dann laufe ich zwar von da nach dort und erlebe so Verschiedenes, aber ja, es bringt keine Frucht und Gott hat keinen Grund. Gott wird nicht geehrt. Keine Ehre für Gott, der mich geschaffen und erlöst hat. Und ich denke, es ist für die, die die Möglichkeit haben, eine große Versuchung. Denn so die ganze Woche wird mir gesagt, ach ja, du musst das haben, dann bist du glücklich. Oder leiste dir das und dann wirst du glücklich sein. Oder mach das. Und der hatte ein Problem zu Hause. Und dann wurde ihm gesagt, ja, mach deine Wünsche wahr und du musst in die Alpen ziehen, dann bist du glücklich. Und mal schauen, bin gespannt, ob es das Glück bringt. Denke schon, dass man Pläne umsetzen kann, aber Vorfreude ist die schönste Freude. Na, lassen wir uns nicht in die Irre führen von manchen Dingen, die uns vor Augen gestellt werden, wenn sie vielleicht dann doch nicht glücklich machen. Und Ehre für Gott entsteht vielleicht in diesem Zusammenhang auch nicht. Kenne ich solche Christen, die lebendig tot sind, die ja eine Bibel haben, aber in ihren Lebenszielen erwarten sie ihre Bestätigung, ihren Trost irgendwo anders, in den Dingen, die sie sich kaufen, die sie sich leisten. Bin ich auch ein Stück lebendig tot? Der Blick auf das Ziel ist Gottes Ehre, hatte ich schon gesagt. Vers 7, dies gebiete, damit sie untadelig seien. Das Ziel ist, ich möchte keinen Ungläubigen herausfordern, dass er sich über mich beschwert und meinen Retter verachtet. Das wäre schlimm, wenn er sagt, ach so, wie der Klaus lebt, was mit dem Jesus kann nicht viel los sein. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Ein hartes Wort, was Paulus da schreibt. Er hat den Glauben verleugnet. Das heißt zwar, dass er Gott vertraut, aber na, so richtig doch nicht, denn er macht nicht, was er sagt. Ist ja eigenartig, dass die anderen, also ich erlebe das gelegentlich, die anderen, die keine Christen sind, die wissen so ganz genau, wie ein Christ leben müsste. Und was er alles tun müsste. Interessant in dem Zusammenhang im Vers 12, dort finden wir nochmal den Glauben. In unserer Übersetzung steht Gelöbnis oder so, Gelübde. Ja, und aber das gleiche Wort Pistis, Glaube, steht an beiden Stellen. Das Vertrauen. Vertrauen wir Gott wirklich, wenn wir seinem Auftrag nicht nachkommen? Sein Auftrag Wir sollen die Witwen lieben in seinem Namen. Der nächste Teil, Verantwortung statt Versorgungsdenken. Ich bin ein bisschen erschrocken über diesen Text. Das war so ein Punkt, als ich mit meiner Kelle ein Stückchen gekratzt habe da und ist mir aufgefallen. Ich hatte ja immer gedacht, ja, dieser Abschnitt sagt, dass die Gemeinde für die Witwen sorgen soll, ne? Und dann gucke ich mir das genau an und dann finde ich, es gibt ganze drei halbe Verse, wo Paulus den Timotheus auffordert, dass die Gemeinde Witwen unterstützen soll, in drei halben Versen. Und nämlich in halber Vers 3, in halber Vers 9 und in halber Vers 16. Das ist alles, was Timotheus zu den Gemeinden gesagt ist, zum Aufgabe der Gemeinde. Aber es gibt 9 Einschränkungen. Es gibt 9 Bedingungen, Einschränkungen. Und da gibt es also 8 Voraussetzungen und die 9., das ist so ein Ausschlusskriterium. Sozialkassen werden oft ausgenutzt, ja, wenn man so soziale Stütze hat, ne? Und dann kann man das erleben, dass man vielleicht jemanden trifft, ist euch vielleicht auch schon so gegangen, der gesagt hat, naja, wenn ich jetzt eine Arbeit annehme, dann habe ich ja weniger als jetzt mit der Stütze, dann, ja, es bringt überhaupt nicht. Und das ist aber nicht, was Paulus hier im Blick hat. Paulus möchte keinen Missbrauch. Und vielleicht hat er diesen Missbrauch in Ephesus vor Augen. Oder vielleicht denkt er an die Gemeinde in Jerusalem, die dort ja erst ein Problem hatte mit der Organisation und dann am Ende auch ein Problem mit der Kasse. Wer weiß, wie es im Einzelnen aussah. Paulus ordnet das also hier sehr genau. Er macht also, es soll ein Verzeichnis geben, wo die bedürftigen Witwen drinstehen. Gab es vielleicht auch in Jerusalem, ja. Und dort wurden die Witwen eingetragen, die versorgt werden sollten. Und dann gab es Voraussetzungen. Sie sollten also mindestens 60 Jahre alt sein, eines Mannes Frau gewesen sein, ein Zeugnis in guten Werken haben, Kinder auferzogen haben, Fremde beherbergt, der heiligen Füße gewaschen, den Bedrängten Hilfe geleistet, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Das sind Dinge, ja, wir könnten jetzt sagen, ja, die bedürftige Witwe, also da ist nichts und da darf sie nicht, weil sie hat bloß 7 von 8, ja, vielleicht sie hat hat keine Kinder gehabt. Vielleicht hat sie sich um fremde Kinder gekümmert oder um große Kinder, wer weiß. Ist jetzt nicht unser Job hier, darüber zu befinden. Ich muss dran denken, das sind Dinge, die man tun kann, wenn man noch keine Witwe ist und noch kein Witwer und die angenehm machen für die Gemeinde und für Gott. Und es ist so ein Unterschied im Denken, dass man sagt, ich habe Anspruch drauf, jetzt will ich haben und jetzt setze ich meinen Anspruch mal durch und was ist da noch? Na, und oder wenn ich überlege, was kann ich denn beitragen zu der ganzen Sache? Was ist denn mein Anteil? Ja, und ich erinnere mich, war für mich nicht als Witwer, ja, hatte ein Problem in meiner Firma und es war ja etliche Jahre her, dass wirklich ein ganz schlechtes Klima war und ich dachte, ich muss weg hier, das geht nicht. Und es hat sich für mich die Situation gewandelt, als Gott mir gezeigt hat, ja Klaus, was ist denn deine Rolle da? Und habe ich dich dahin geschickt, nicht bloß damit es dir gut geht, Klaus, sondern du sollst auch für mich da sein und du sollst auch für mich was machen. Ja, und inzwischen habe ich ein ganzes anderen Blick da und sag, ja, dass ich da bin in dieser Firma, ist kein Zufall. Gott hat mir die Stelle geschenkt und er hat auch einen Auftrag für mich. Und ja, Herr, was sagst du mir, was ich heute für dich tun soll, wie ich heute vielleicht auch Trost spenden kann oder Mut machen kann in deinem Namen? Und ist vielleicht kein Zufall, in 1. Timotheus 3, Vers 2 bis 7 sind die Aufgaben der Diakone und der Leiter der Gemeinde beschrieben. Und von diesen 8 Punkten, die ich genannt habe, ich habe also 5 Punkte gefunden, die sich dort genauso wiederfinden. Ja, 3 habe ich nicht gefunden, aber die ersten 5 in der Aufreihung dieser, in den Bedingungen der Witwen, was wir gelesen haben, die ersten 5 Punkte finden wir erst auch im 1. Timotheus 3, Vers 2 bis 7 wieder. Ja, wenigstens 60 Jahre alt. Dort war die Bedingung, nicht ein Neubekehrter, der mit einem nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Einen ähnlichen Punkt finden wir auch hier. Auch dann in dem Text, was danach kommt. Eines Mannes Frau, Mann einer Frau, genau. Ein Zeugnis haben von denen, die draußen sind, die dem eigenen Haus gut vorstehen und die Kinder in aller Ehrbarkeit und Unterordnung halten und die gastfrei sein, finden wir dort auch. Jetzt kommen wir zum Ausschlusskriterium. Jüngere Witwen weise ab. Und ja, ich sagte, Gott liebt die Witwen und Gott hat die Witwen ins Herz geschlossen. Nun steht hier, jüngere Witwen weise ab. Liebt Gott die jüngeren Witwen nicht? Liebt Gott die Alleinstehenden nicht? Die vielleicht gar nicht erst dazu gekommen sind, einen Mann nicht gefunden haben? Jüngere Witwen weise ab. Wenn wir weiterlesen, ist es kein Ausdruck der Lieblosigkeit, was hier steht. Es gibt eine Begründung. Und die Begründung ist, die Witwe, der Christ, die Christin und die Gemeinde könnten in Gefahr geraten. Es könnte in eine Situation führen, die Schwierigkeiten macht. Und zwar die Gefahr, Jesus untreu zu werden, die Gefahr von Müßiggang und Sünde, dass wir in Schuld hineinkommen, die Gefahr, dass Feinde der Gemeinde schlecht reden und dass sich Menschen dem Satan zuwenden. Und deswegen schreibt Paulus, begründet jüngere Witwen weise ab. Denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wenn sie wieder nach einem Mann sich sehnen, dann wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Wir müssen genau hinschauen. Also nicht die Sehnsucht wird verurteilt, sondern das Versprechen, der Treuebruch. Und es ist ein Punkt, wo ich nachdenken nicht zum Ende gekommen bin. Also wir haben ja hier in der Gemeinde eher nicht so die Angewohnheit, dass jemand ein Gelöbnis abgibt. Die Bibel sagt das schon hier und es scheint auch eine Einrichtung in der Zeit des Paulus gewesen zu sein. Ja, und wie weit reicht unsere Bibeltreue? Also ich denke, Bibeltreue würde auch sowas abdecken, wenn wir sowas hätten. Und dieser Treuebruch, Christus verlassen, es scheint mir, wie wenn die Witwe die Ehe mit Jesus wieder aufgelöst hätte. Und daher auch dieses Urteil in hoher Stellenwert eines Gelübdes. Im 4. Mose 30 ist von den Gelübden der Israeliten berichtet und es hatte also ein Vater oder ein Ehemann hatte das Recht, das Gelöbnis der unmündigen Tochter oder der Frau zu lösen, aber das Gelöbnis der Witwe stand. Ja, es war Treuebruch, wenn die Witwe ihr Gelöbnis löst oder aufhebt. Ja, interessant, dass es dort gibt also auch eine Verantwortung für Minderjährige der Eltern. Im 4. Mose 30, wer es nachlesen möchte. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein müßig, aber auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Das hatten wir hier schon mal vor ein paar Wochen. Kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen, ja, dass wenn einer überversorgt ist, wenn er Langeweile hat, vielleicht weil er keine Aufgaben hat, dann besteht die Gefahr, dass ich über Dinge nachdenke, was mir nicht zukommt, dass ich Dinge äußere, die mir nicht zukommen, über andere tratsche, mich in Dinge hineinmische, von denen ich nichts verstehe. Und das möchte Paulus nicht. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ja. Und deswegen schreibt Paulus, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben, denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Der Widersacher ist also hier an dieser Stelle noch nicht der Teufel gemeint, das ist einfach jemand, der was gegen die Gemeinde, gegen die Christen hat. Ja, und dann hat er einen Punkt, wo er eingreifen kann. Aber bei denen, da ist aber ein Durcheinander bei den Frauen der Christen oder bei den Männern vielleicht auch. Das soll nicht sein. Deswegen möchte Paulus, dass wir Verantwortung übernehmen und uns nicht an den Tropf hängen, an die Versorgung hängen und warten, was da kommt. Interessant hier, ich habe nochmal nachgeschaut, den Haushalt führen, das ist wie so ein Unternehmen leiten. Ja? Und da steht, ich kann jetzt kein Griechisch, Oikodespoteo, Oiko ist also das Haus und Despoteo, der Despot, der Herrscher, ne? der was anordnet. Und wenn der sagt, dann gilt es auch. Und das Verb, das gibt's einmal nur in der Schrift, nur hier, das steht dort im 1. Timotheus 5, Vers 17. Einen Haushalt leiten, der Chef eines Hauses sein, die Familienangelegenheiten managen. Das ist also die Aufgabe, die Paulus diesen Frauen zudenkt. Es geht dort nicht um Putzen, ne? Das kann man sich auch teilen, das Putzen oder so. Es geht hier wirklich um Verantwortung zu tragen für die Dinge, die in der Familie vielleicht geschehen, wenn der Mann erwerbstätig ist oder so. Und um so viele Kleinigkeiten, was geregelt und geklärt werden muss. Der Oikodespotes, das Familienoberhaupt, wer also hinter diesem Verb dahinter steht, ne, die Sache, der Hausherr, der Chef des Hauses, wir finden, dass der Herr, auf dessen Feld das Unkraut gesät wurde im Gleichnis des Herrn, oder der Weinbergbesitzer, der seine Knechte alle gleich bezahlte, auch mit den unterschiedlichen Arbeitszeiten, oder der Weinbergbesitzer, der seinen Sohn schickte, das sind alles solche Oikodespotes. Ja, können wir noch nachdenken, wie es welche Auswirkungen es hat für die Rolle der Frau, der Mutter zu Hause. Im 1. Korinther 7 wirkt Paulus ja fürs Ledigbleiben. Und hier schreibt er, ich will, dass jüngere Witwen heiraten. Weiß er denn jetzt nicht, was er will? Ist die Bibel widersprüchlich an dieser Stelle? Ich habe ja gehört, so ein Vorwurf mit 1. Mose 1 und 2 würden sich widersprechen. Dass das hier einer vorgebracht hätte, ist mir noch nicht begegnet, dass er sagt, die Bibel widerspricht sich, was Paulus will. Vielleicht gibt es viele der Kritiker, die den Text einfach nicht genau genug kennen, ne, um so ein Dinge zu stoßen. Ja, wenn jemand ledig bleibt, dann hat er 100% Kraft für den Herrn, sich einzusetzen. Dann muss er auf keine familiären Befindlichkeiten Rücksicht nehmen, auf niemand, der zu Hause Liebe bedarf. Dann kann er seine ganze Liebe nach außen bringen für den Herrn in seinem Auftrag. Aber nicht jeder hat diesen Auftrag. Und hier geht es, glaube ich, um die anderen, die ja schon mal verheiratet gewesen sind. Ja, und sie dürfen Verantwortung für die Familie tragen. Und ja, auch das bewahrt vor Schuld. Wenn ich meine Aufgabe einfach wahrnehme, die der Herr mir gibt, dann soll es vor Schuld bewahren. Jesus beauftragt Gläubige unabhängig von Verwandtschaft. Der letzte Punkt. Wenn eine Witwe Gläubige hat, leistet sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leistet, die wirklich Witwen sind. Also in diesem Vers haben wir jetzt keine Rede von Kindern und Enkeln, wie das oben im Vers 4, glaube ich, der Fall war. Da geht es einfach darum, dass sie in Beziehung zueinander stehen, diese Gläubige und die Witwen. Und ja, hat auch damit Verantwortung. Sie haben Verantwortung füreinander, einander zu helfen. Und ja, die Gemeinde soll nicht in Anspruch genommen werden, damit sie denen Hilfe leistet, die wirklich niemand haben. Die Herausforderung des Alltags von denen, was wir gehört haben. Soziale Unterstützung ist kein Selbstläufer. Wenn du Verantwortung übernimmst für deinen Nächsten, für den, der Not hat, der allein ist, dann ist das angenehm für Gott. hatten wir gelesen. Verantwortung für die Familie. Helfer und Witwen dürfen, sollen, soweit möglich, füreinander Verantwortung übernehmen. Wir haben gelesen von den Aufgaben der Familien, der Freunde, der Gemeinde, aber auch vom Dienst der Witwen. Manchen Pensionär geht es ja heute gut, aber finanzielle Bedürftigkeit, das gibt es auch. Das fällt uns vielleicht gar nicht so auf, aber es geht nicht allen so gut. Nicht alle sind reiche Rentner. Hab mir überlegt, ob dieses Bedürfnis in Zukunft vielleicht wachsen könnte, wenn wir in der Zeitung lesen, dass die soziale Schere auseinandergehen würde, dann könnte es sein, dass vielleicht dort auch eines Tages eine Aufgabe wächst, größer als heute. Über die finanzielle Not hinaus, wie ehre ich eine Witwe? Ja, mit Aufmerksamkeit, mit Interesse, mit Zeit zu nehmen. Ja, kann ich nachdenken darüber, welches Angebot könnte hilfreich sein? Ja, helfen ist nicht immer einfach und ich kenne das aus eigenem Erleben. Ich bin dann auch nicht ganz so kreativ. Ja, wie kann ich denn überhaupt jemand ansprechen? Und wie komme ich denn überhaupt hinein? Sag mal, ich habe heute an mich auch gedacht. Ja, wenn es mir schlecht geht, dann freue ich mich auch nicht über jeden, der mich anspricht. Das ist dann für den, der auf mich zukommt, vielleicht nicht immer so einfach. Und so denke ich, habt einfach Verständnis füreinander, wenn dann nicht gleich die Arme geöffnet werden. Hallo, auf dich habe ich schon immer gewartet. Aber wir dürfen trotzdem einander in Liebe und Aufmerksamkeit begegnen und Liebe aneinander üben und zeigen. Lasst euch nicht entmutigen, wenn vielleicht mal so eine Begegnung nicht so toll war. Macht weiter im Namen Jesu. Ja, Unsicherheit ist sich auf beiden Seiten möglich, nicht bloß bei mir, auch auf Seiten der Witwe, die ich, ja, um die ich mich vielleicht Jahre nicht gekümmert oder gefragt habe, ja, und dann auf einmal, tja. Ja, kann ich fragen, würdest du dich über einen Besuch freuen? Ja, dann kann man ja oder sagen, auch, ja, es passt jetzt nicht so richtig. Ist praktische Hilfe nötig? Könnte auch sein. Und wir dürfen beten, Herr, schenke uns, öffne mir die Augen, damit ich sehe, was Not ist und öffne mir das Herz, einander Liebe zu haben. Ich möchte zusammenfassen, eins habe ich noch, ein Lebensabschnitt kann man nicht vorfühlen. Also ich kann heute nicht vorfühlen, wie es ist, wenn ich meine Frau mal verliere, das geht nicht, ja. Und aber ich kann mich vorbereiten. Und diese Vorbereitung, wir hatten es vorhin schon mal kurz drüber nachgedacht, kann sein, dass es oder ist sicher hilfreich, wenn ich heute schon eine enge Verbindung mit dem Herrn habe, persönlich. Ja, muss ich mich bemühen, die Verbindung mit dem Herrn Jesus ganz fest zu machen. Und dann kenne ich meinen Tröster schon, wenn ich ihn mal brauche. Ja, zusammengefasst. Also, Gott schließt die Witwen in sein Herz. Gott hat euch ganz lieb, wenn ihr allein seid. Besonders hat er aufgeschrieben in der Bibel, da sieht man das dran, wie er euch in sein Herz geschlossen hat. Zweitens, Gott gibt an seine Kinder den Auftrag, diese Liebe weiterzugeben. Freunde, Familie, Gemeinde soll den Witwen beistehen. Und drittens, die Unterstützung soll aus Verantwortung geschehen, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen, einfach die Dinge, die Not sind, auch abhelfen und nicht faul sind. Und es soll auch die Verantwortung der Unterstützten nicht einschränken. Ja, wir denken an diese jungen Witwen, ja, das würde deren Verantwortung einschränken, wenn Timotheus ihnen eine Rente bezahlt hätte. Sie hätten nicht die Möglichkeit mehr, selber auch was zu vollbringen, weil sie würden dann in Sünde fallen, haben wir gelesen. Abschließend möchte ich mit einem Bibelwort aus Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus uns sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Amen.